Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Lanzi und Harry über den Planet Harry. Und los geht's.
Heute sind wir in den heiligen Hallen von Old Nerd News, wenn ich das genau richtig interpretiert habe,
beim Planet Harry. Das stimmt. Old Nerd News und Planet Harry in Personalunion. Also Old Nerd News in der Hälfte und auch Planet Harry im Triple nur. Also wenn man es ganz genau nimmt. Wir sind ja drei im Planet Harry eigentlich. Mhm. Wahnsinn, oder? Behind-the-Scenes-News.
ich habe mich immer gefragt, weil ich immer gedacht, also Planet Harry ist ja wahrscheinlich noch die Gründer benannt.
Vom Nach Planet dem Gründer benannt.
Und vom Harry, oder? Also du bist der Harry, der andere ist der Planet und wer ist der Dritte?
Naja, wir sind ja drei. Das heißt, der Kabe, der Jörg und me, also ich. Und ja, funktioniert hervorragend so.
Gehen wir ein bisschen ganz zurück. Du hast ja sowieso woanders angefangen gehabt. Nämlich ja, dort, wo ich das erste Mal gesehen habe.
Das stimmt. Aber ganz, ganz am Anfang war ich in der Buchhandlung Schottentor. Das war eigentlich mein Anfang. Ich bin ja eigentlich Buchhändler, so habe ich angefangen, Buchhändlerlehre. In den lustigen, von vielen meiner Kunden noch nicht erlebten 1980er Jahren. Und von der Buchhändlerlehre ging es dann hinüber in die Spielerei, wo ich dann auch lustige 8 Jahre verbracht habe. War echt eine schöne Zeit da drüben. Und noch eine Zeit, wo die Computer noch nicht so wichtig waren wie heute. Mit dem gedruckten Katalog jedes Jahr, den wir beschrieben haben und geschrieben haben. Spannende Zeit, sehr gut.
Ich kann mich erinnern, 70 Schilling war der Inlandversand.
Wahnsinn, ne?
Anteil, ja.
Kannst du dir gar nicht mehr vorstellen.
Ich bin sogar extra mal von Linz nach Wien gefahren wegen Shadowrun 201, wie es auch so gekommen ist,
ja. Ja, das war mein allererstes Rollenspiel, Shadowrun 201. Das danach habe ich erst das schwarze Auge gespielt.
Das war der richtige erste Kontakt erst damit. Aha. Aber nicht in der Spielerei, sondern vorher schon, oder?
Vorher schon, ja. Das war vorher schon. Das war lustig, ja. Da haben wir eine super Runde gehabt. Mit damals einem Spielleiter, der nicht so toll war. Da hat sich einer einen Rigger gebaut und hat, glaube ich, einen halben Tag lang ein Auto gebaut für seinen Rigger.
Was ein vollkommen normaler Vorgang ist.
Völlig normal.
Beim Shadowrun.
Selbstverständlich.
Mit Liebe.
Ja.
Und Waffen.
Genau. Und die erste Szene war, ein Konzernpanzer zerschießt das Auto vom Rig. Und ich habe mir damals gedacht, ich hätte die Geschichte anders erzählt. Ja, aber es gibt Spielleiter, die sind, wie sie sind. Gell.
Der hat sich gedacht, wenn es die Würfel sagen, dann wer bin ich?
Nein, das darf ich nie machen, wenn es die Würfel sagen. Der Spaß für die Leute soll im Vordergrund stehen, immer. Ja, und da sind wir schon angekommen in der Spielerei, 8 Jahre genau. Mhm. Und dann, 2002, habe ich mich von der Spielerei absentiert und dann ins Planetary gewürfelt, weil selbstständig wollte ich mich immer schon machen. Damals mit Michi Kabe und mir. Und so ist das ins Laufen
gekommen. War da die Spielerei noch aktiv oder nicht?
Da war die Spielerei schon aktiv, aber die Chefin war schon, wie soll ich sagen, die letzten 2, 3 Jahre vor sich habend zur Pensionierung, war schon nicht mehr so energiegeladen. Ja. Das Lustige ist, Fun Fact, ich habe überlegt damals, 2002, ob wir überhaupt einen PC brauchen werden in der Firma.
Hast du aber dann knapp dafür entschieden, oder?
Na, die anderen haben gesagt, naja, das hat schon Zukunft, machen wir sich jetzt aber auch eine Leitung. Und jetzt sitze ich den ganzen Tag vorm Kastl, also das Berufsfeld meiner einer hat sich total verändert, bist du deppert.
Wobei bei dir das Gefühl auch habe, dass du ja sehr viel auf Social Media trotzdem immer präsent bist und einfach auch als Planetary präsent bist. Neben deinen anderen Präsenzen in der Szene.
Ja, weil mir das auch Spaß macht. Also es ist jetzt nicht für jedermann Social Media, das kennt man eh. Ne? Wenn man mit den Leuten nicht gern was zu tun hat, ist Social Media das Falsche. Und ich bin halt gern drin und man braucht ein bisschen Elefantenhaut, brauchst halt auch. Ne?
Aber ich glaube, wenn man nicht gern mit Leuten was zum Tor hat, dann sollte man sich auch nicht selbstständig machen im Spieleverkauf, oder?
Wenn du zu spazieren gehst durch die Geschäfte, die es insgesamt gibt, werden da einige auffallen, die den Beruf falsch gewählt haben.
Ja, das stimmt, dann machst du besser was mit Steiner oder so.
Irgendwas in also die Richtung, ja.
Ich glaube, das ist nicht allein auf den Einzelhandel zu reduzieren. Generell, ja.
Aber im Einzelhandel ist es halt essentiell. Ne? Es muss da schon ein bisschen Spaß machen, das, was du machst. Ne?
Oder machst du dann neben dem Planetary, hast du noch andere Avancen ja auch noch gehabt? Beziehungsweise hast du, ich glaube, du hast mit Comics gezeichnet oder sowas, oder bin ich da falsch
informiert? Nein, gezeichnet habe ich nie. Zeichner bin ich kein guter. Schreiberling bin ich. Ich schreibe jetzt an meinem ersten Rollenspiel. Ich habe mir jetzt mal 2 Jahre Zeit genommen, für nebenbei Dwarven Warriors zu schreiben. Da teste ich jetzt gerade Patreon aus. Das ist auch so was Neues für mich. Ich bin ja relativ spät immer dran bei diesen neuen Geschichten. Aber macht Spaß und bin ich dabei. Und ich habe gehabt, einen Buchverlag habe ich zusätzlich gehabt. Den Buchstein Verlag mit meinem lieben Christian. Den haben wir zwar wieder mittlerweile eingestellt, weil wir ein bisschen am Buchhandel gescheitert sind. Aber es hat Spaß gemacht. Die 6-7 Bücher, die wir rausgebracht haben, waren eine Freude.
Ich habe nämlich irgendwie im Kopf, dass da irgendwas mit Comics war. Also jetzt nicht das, was du im Verkauf hast, sondern wirklich so etwas Selbstgezeichnetes oder irgendwie sowas.
Mhm, nein. Mhm. Ich war kein Zeichner, nie.
Okay. Vom Rollenspiel, wie weit ist das jetzt fortgeschritten?
Ich habe eigentlich, bin ich mit Content füllen voll auf beschäftigt. Ich schreibe jetzt gerade die erste Kurzgeschichte dazu. Spielregeln werde ich relativ spät launchen und die habe ich zwar schon fertig im Kopf, aber das ist mir nie das Wichtigste. Und die Welt ist schon auspaldowert und da gehe ich halt jetzt hinein ins Näher beschreiben. Es macht Spaß, zwischendurch mal einen NPC zu beschreiben, weil es nicht viel Arbeit ist, aber eine lustige Idee ist und so weiter und so fort.
Ja, ich merke das auf Social Media, da, wo es ja immer wieder Contents zu den Dwarven Warriors, wo ich einige sehr interessante Konzepte, muss ich sagen, schon gelesen habe. Das geht jetzt für mich nicht so in irgendwie klassische Fantasy, sondern da ist voll viel drinnen irgendwie, was ich jetzt ungewohnt und gut ungewohnt finde.
Ja, es ist halt, was das sind so meine Ideen. Bei mir muss, wenn ihr Geschichte entwickeln, muss es flüssig sein. Es darf nicht zu kompliziert werden.
Aber warum Zwerge?
Weil ich ein großer Fan bin.
Okay, also du bist mehr die Zwergfraktion und nicht so die Elfen- oder Ork-Fraktion,
wenn man das so sagen kann. Ich habe gegen die anderen Fraktionen nichts, aber die Zwerge liegen mir irgendwie mehr am Herzen. Weil ich mit dem Dasein der Zwerge, so wie ich sie mir vorstelle natürlich wieder, ein bisschen mehr anfangen kann einfach.
Wie stößt du dann die Zwerge vor? Das würde mich jetzt interessieren.
Weil ich also bei mir, also in Dwarven Warriors ist es ganz klar geregelt, sind die Dwarven, sowohl Female als auch Male, sind einfach völlig gleichberechtigt. Das ist für mich so die Basic-Geschichte von dem Ganzen. Und es ist kein Feudalsystem, aber es ist ein bisschen ein Kastensystem dann doch. Ne? Also du hast die hohe Priesterin, das hängt ein bisschen mit der Religion, die ich entworfen habe für die Geschichte zusammen, die so das Oberhaupt der Zwergen-Community ist, ne? Mit ihren Priesterinnen rundherum und mit dem Hofstaat. Die da in der roten Festung drinnen sitzen, die in den Berg hineingehauen wurde über die Jahrtausende. Aber die hat über den Einzelnen jetzt, so wie ich mir auch eigentlich die normale Welt schön reden würde gerne, nicht den Obermove, die Aussagekraftgrund. Also sie kann niemanden etwas gegen seinen Willen so richtig befehlen. Also die Dwarven sind einfach ein freies Volk. Und das möchte ich halt in mein Rollenspiel umsetzen, so wie ich es mir für uns hier auch wünschen würde quasi. Da merkt man schon, wie die Politik auch ins Rollenspiel hineinfließt.
Aber das ist fast der gesellschaftskritische Ansatz.
Eigentlich quasi. Ja, total, ja, finde ich schon.
Aber Politik, was ich mich erinnern kann, weißt du einmal zumindest
aktiv, ich hab mal,
wenn man mal über Wumms unterhalten.
Über Wumms, genau. Und die Partei wurde auch gegründet. Der liebe Putzi hat mir da alles, was rechtlich notwendig war, gemacht, Gott sei Dank, weil für diese Sachen hätte ich dann den Nerv nicht gehabt. Aber auch das war denkbar unerklärlich. Ich kann mich noch erinnern, jahrelang war ich politisch sehr aktiv und es kam immer wieder von den kleinen Unternehmern, kam so die Geschichte, mein Gott, uns vertritt keiner und keiner vertritt unsere Interessen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist Interesse da, dann mache ich doch mal was. Und dann habe ich Wumms aus dem Boden gestampft. Was im Vorfeld schon mühsam war, wenigstens ein paar Leute zu rekrutieren, die es halt brauchst für eine Parteigründung. Und dann habe ich mir auch hier 2 Jahre Zeit gegeben, herumzulaufen, die Leute anzusprechen. Und in den 2 Jahren wurde mir ganz schnell klar, die Leute sind einfach nicht zu bewegen und zu faul. Sie reden im Vorfeld, sie brauchen was, aber sie tun dann nichts dafür. Und dann habe ich mir gedacht, wisst ihr was? Und habe es wieder aufgehört. Mir macht da keinen Spaß, wenn du da rumrennst. Und alle sind miert und kennen eigentlich nicht. Und naja, schon. Ich brauche die Entschuldigung, brauche ich alle nicht. Das interessiert mich nicht.
Aber es ist, glaube ich, auch das, was sich generell ein bisschen so abspielt momentan. Also, ich weiß jetzt nicht, wann das gewesen ist. Ich schätze mal vor 5 bis 10 Jahren, oder?
Ja, circa so. Ja.
Wieso dann? Das ist ja eigentlich auch ein bisschen was, was die Österreicher in sich haben.
Aber ja, ich bin eh dabei. Ich suche ja auch gern. Ne? Nur ich mache dann auch gern was, wenn es mir auf die Nerven geht. Aber gerade im Vorfeld, wenn du so viele Stimmen hast, die sagen, hey, ja, na Wahnsinn, das war super. Und dann kommst, hey, okay, du hast gesagt, das war super, jetzt bin ich da. Das nervt mir.
Ja, aber das muss ich schon positiv bemerken, ja, total, weil das ist so, das, was ich mit dir verbinde, mhm. ja, das ist jetzt damals, wie ich bei der Halle der Helden in Heldencon gemacht habe, ja, wo ich von nichts an Ahnung gehabt habe. Und da man schon kennt.
Ja, ja.
Vielleicht noch nicht so ganz die tiefe Freundschaft von heute. Gut, du sagst es jetzt, nein, das gefällt mir schon mal. Nein. Und sprichst nicht dagegen.
Niemals.
Ich damals, kann ich mich erinnern, habe ich gesagt, hey, am Sonntag in der Ohrschicht, weil das ist mein Tränk, muss man leider sagen, das ist jetzt Oberösterreich nicht unbedingt das Zentrum. Habe ich gesagt, wir machen einen Con. Würdest du dich hinstellen? Ich habe keine Ahnung, ob du Geld verdienst oder nicht. Und du hast wirklich, ich glaube, du hast gesagt, ja.
Bin sicher.
Und hast die zusammengepackt an einem Sonntag, wo du auch an einem Samstag Geschäft hast.
Ja, oder das war noch die harte Zeit damals.
Hast die zusammengepackt mit einem vollbepackten Wagen und bist gekommen.
Sehr gut. Und da war der Jörg schon dabei.
Da war der Jörg.
Da bin ich mit Jörg schon gefahren und mit der Astrid. Damals war er noch Kunde und jetzt ist er schon Teil von Planetary.
Nein, das hat mir einfach so taugt, weil das kenne ich bei wenigen Menschen, die es einfach so sind.
Ja, aber weißt du, es liegt... In jedem Menschen liegt ein gewisses Naturell. Und mir macht es einfach Freude. Weißt? Das ist einfach das, was wir vorher gesagt haben, mit Menschen arbeiten. Mir macht es mehr Freude, auf einer Con zu sitzen, wo die Leute alle Spaß haben und schauen und tun und reden und plaudern, als dann zu Hause zu versauen. Obwohl gegen ein Nachmittagsschläfchen niemals was einzuwenden ist.
Vollkommen richtig, ja, da bin ich bei dir.
Ja, je älter man wird, desto mehr lernt man so kleine Pausen zu schätzen.
Sowieso.
Das kommt auf die auch noch mal zu.
Nein, das ist schon da.
Das ist schon da.
Also der Powernap von 120 Minuten, den braucht man schon.
Na sicher. Hin und wieder, ja.
Du meinst, dass der
einfach nicht mehr wirkt. Ne?
Sehr klar. Genau. Nein, das ist manchmal. Ich hätte auch so für meine Arbeit stehen, wo ich hier und da sogar drauf liege, selten aber. Doch. Ich habe extra keine Puls dahinter, damit ich nicht so bequem liege,
so,
damit ich
nicht dauernd dort liege. Ja. Aber zumindest zum Kreuz entspannen.
Zum Kreuz entspannen. Naja, das ist jetzt nicht das Beste für mein Kreuz, aber. Ja.
Nein, ist ein Wahnsinn,
ich sag's. Es ist möglich. Ich gehe mir davon aus, die Heldencon war und ist nicht die einzige Con, die du bedient hast, das Spielegeschäft. Und gut, du hast da sicherlich ein bisschen einen größeren Einblick auf die ganze Szenerie, was hier die letzten 20 Jahre da hat in
Österreich. Ja, also wahrscheinlich ja. Ich habe natürlich nicht überall teilgenommen und es ist auch nicht jede Con geschaffen für mich. Also es ist halt, Brettspieler und Rollenspieler müssten dabei sein, damit es für mich interessant ist irgendwie. Aber es ist auf alle Fälle sehr klein strukturiert, aber sehr leidenschaftlich strukturiert in Österreich. Und jede Con ist grundsätzlich wert, dass man hinschaut. Weil die Leute sind alle positiv. Die Szene ist grundsätzlich einfach eine feine. Das ist so.
Wie viele Cons aus deiner Sicht gibt's jetzt noch?
Über Österreich verstreut hast sicher übers Jahr 10 verschiedene Cons, bin ich mir sicher. Die größeren kennt man dann eh, gell? Und jetzt kommt das Wiener Spielefest da wieder. Also mal schauen, ob das sich etabliert. Ich bemühe mich jetzt mal im ersten Jahr ihnen zu helfen. Den Rollenspiel-Reon, den haben sie mir übergeben. Und wenn das positiv ausfällt, dann wäre es auch was, wo man dann wieder Familien auch in unsere Hobbyrichtung bringt. Weil das war immer das Ziel eigentlich auf dem Wiener Spielefest.
Das Wiener Spielefest, ich war leider selber noch nicht dort, aber ich habe das irgendwie in Erinnerung mit 1-2 Tagen und verteilt auf ein riesengroßes Areal, mehr oder weniger. Ist es das jetzt immer noch oder ist es jetzt anders? Oder?
Früher war es 3 Tage. Der Freitag, Samstag und der Sonntag. Das ist die Ära de Kasan. Der Freitag war dazu da, die Schulklassen durchzuschweißen, damit viele Besucher dann nachher am Zettel stehen. Und Samstag und Sonntag waren dann die Tage, wo die Leute dort waren, die sich wirklich dafür interessiert haben. Und eben sehr viele Familien, die das auch als Ausflug nutzen. Als Verkaufsmesse war es damals nicht konzipiert, sogar offensiv nicht, sondern eher als Informationsmesse vor Weihnachten, deswegen auch der Termin, den sie mal gehabt haben, in Richtung November. Und ja, mal schauen. Also jetzt sind wir ja mit Anfang Mitte Sommer irgendwie gesegnet mit dem Termin. Und da ist der Ansatz ein anderer. Diesmal darf man verkaufen, also das wollen die forcieren. Und es ist zugleich mit dem A1 E-Sports Festival, der, glaube ich, dann im obersten Stock sein wird. Das sind auch, ist dasselbe Team, die organisieren da jetzt beides. Und ich bin gespannt, ob es da Synergien gibt oder ob man sich gegenseitig auf die Nerven geht. Ich gehe eher von Synergien aus, dass es lustig ist, wenn irgendwo oben eine Pause ist, dass man runtergeht, was spielt, umgekehrt genauso. Mal schauen.
Immer so, ich kenne das von der Roleplay Convention, die es früher gegeben hat in Köln. Mhm. Da haben sie auch beides gehabt. Das war für mich vorher, weil es in Essen gibt es nicht so. Das war für mich sehr interessant, weil da eben sehr klar diese Hinblicken war auf Computerspiele und so. Mhm. Aber ich sage mal so, Rollenspiel Convention heißt da immer sehr stark Cosplayer. Mhm. Sieht man auf der Comic-Con und alleine das ist halt irgendwie bereichernd, wenn wer entsprechend auch mit wirklich künstlerischen Outfits umeinander rennt und so weiter. Und ich glaube, dass da oft die Synergie ist, dass die Leute sagen, okay, wer ist das jetzt, der da herin und steht und wer ausschaut? Und da schaue ich mir vielleicht runter und schaue mir das an.
Ja, solange man es locker nimmt und der Spaß im Vordergrund ist, ist, glaube ich, alles gut. Letztes Jahr habe ich besucht in Salzburg, wie hatten die geheißen. Es war auch eine Elektronik-Spiele-Geschichte, wie hatten die geheißen.
War das Start-up oder irgendwie sowas?
Ich weiß nicht mehr genau, wie es geheißen hat. Aber ich habe auf alle Fälle sehr gelacht. Freunde von mir haben dort ausgestellt. Und ich war zu der Zeit gerade auf Urlaub dort. War natürlich dann dort. Und das Witzige war, da gab es natürlich so Shooter-Ranges, wie es halt so ist, mit elektronischen Puffen und so weiter. Und daneben ist das Bundesheer und die Polizei gestanden zum Rekrutieren neuer Mitarbeiter.
Nicht schlecht.
So sehen die das halt. Ne? Wer gerne herumshootet, könnte auch zur Polizei oder zum Bundesheer wollen.
Ja, es ist auch Synergienbildung.
Ja. Das heißt, das war die Veranstaltung, wo der Kelly auch dabei war,
gell? Genau so ist es, genau.
Weil in Kelly habe ich ja letztens, ist auch schon wieder ein halbes Jahr fast her, interviewt und das war kurz nach dem Event.
Ja, genau, das war das irgendwie. Aber lustig, wie die Leute es oft sehen.
Wir haben ja heuer eine Convention, die ja seinesgleichen sucht auf der einen Seite und auf der anderen Seite das letzte Mal sein wird.
Ah, dann ist es meine.
Vienna Fantasy Gaming Convention oder auch HarryCon genannt.
Ja, das ist liebevoll genannt, das ist sehr freundlich. Die Vienna Fantasy Gaming Convention, ja tatsächlich, 20-jähriges Jubiläum. In denselben Räumlichkeiten, wie die vor 20 Jahren eben war. Und da noch einmal, um es vorwegzunehmen, warum ein letztes Mal? Ich wäre nicht jünger. Es ist ganz einfach. Es macht Arbeit und ist kein gewinnorientiertes Ding, dass man sagt, okay, das viele Gerstl möchte ich nicht missen, sondern es ist ein Selbstläufer, es trägt sich im besten Fall selbst. Dadurch gibt's auch die Flohmarkttische für die Leute, die dort Ware verkaufen wollen, gratis. Der Eintritt ist denkbar gering bis gar nicht. Alle Aussteller kommen gratis rein. Das ist so, wie ich mir das halt wieder vorstelle, weißt du.
Aber muss ich sagen, war immer, also ich meine, ich war jetzt nicht 20 Jahre lang dort,
aber habe ich auch nicht jedes Jahr eine, aber 20 Jahre war die letzte.
Aber es war für mich die Male, wo ich dort war, immer Highlight, weil ich war, also zwei Cons haben wir besonders gut in Erinnerung. Das eine war, das war sogar eine kleinere Version, eine Einladungscon, die ganz in der Nähe jetzt vom Aufnahmestandort ist, bei dem Gasthaus drinnen. Genau, da habe ich nämlich mit einem von den Machern, mit Felix Mertikat von Opus Anima, und der hat ja jetzt, wie heißt das, Moonfall oder so, das Spiel gelauncht, also ein Brettspiel auf jeden Fall.
Uyumi.
Ja, danke.
Moonfall war die Erweiterung.
Ja, danke. Und da habe ich mit dem gespielt und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil ich vorher noch nie eine Autorenrunde quasi gehabt habe. Und bei dem anderen, das war größer, da war, sind mir zwei Sachen recht schön in Erinnerung geblieben. Das eine war, da habe ich das Robin Hood Rollenspiel gespielt. Das war recht cool einfach. Ganz genau. Und ich habe mich mit wem unterhalten? aufs Beste, wo ich bis heute nicht mehr weiß, wie der Kassen, oder wir haben uns 1,5 Stunden wirklich unterhalten, ohne dass wir uns kennt hätten. Ja, ja. Wir haben einfach zusammengesetzt und abgenördet. Und das war ein schöner Moment, muss ich sagen. Ja, ja. Also das hat mir immer taugt.
Das müsste das erste Mal gewesen sein, wo ich dabei war, wo der Kevin auch dabei war.
Das kann sein, ja.
Und das war die Zombie-Geschichte.
Ich habe immer so ein Thema gehabt.
Ja, genau. Das war also mich der Widmer Markus umeinander gerannt, wo die Leute nicht ganz gewusst haben, ist er jetzt der Mensch von Half-Life oder ist er jetzt bei anderen?
Nein, er war Shaun of the Dead, war er. Er war Shaun of the Dead verkleidet. Genau, und der war halt nämlich, der, mit dem ich mich unterhalten habe, wie gesagt, leider nicht mehr den Namen, der hat eine Blume im Kopf gehabt, weil er hat es jetzt mit Plants vs. Zombies. Und er hat gesagt, der hat das Thema einfach wirklich getribbelt gehabt. Und das habe ich ziemlich cool gefunden.
Und ja, hervorragend. Das war
ja, ganz witzig, ja. Ja, das letzte Mal, wie ich da war, wollten wir gemeinsam fahren, dann hast du leider auch sagen müssen, da war dann ich da, das war, glaube ich, das erste Mal, wo der Widmer Markus mit dem Harald Eckmüller,
die 3x6-Geschichte,
auch präsentiert gehabt haben.
Sehr auf gut. Der
Con, ja.
Genau. Ja, die haben sich jetzt auch wieder angekündigt, was mich freut. Es ist immer schön, wenn bei der letzten Abschließenden dann die ganzen Gesichter, die man gern sieht, da wieder dabei sind.
Also erscheinen sie oder weinen sie, wie es bei den Men in Black heißt?
Zum Beispiel.
Ja, gefällt mir.
Schauen sie ins Licht.
Das ist auch cool.
Wird das dann der letzte Abmoderation sein im Sinne von schaut ins Licht und erinnert euch?
Ja, für die Con ja, genau. Ich glaube, es ist eine runde Geschichte. Und es gibt eh Leute, immer Leute, junge Leute, die dann die Energie haben, weitere Sachen zu organisieren. Ich klebe da nicht so dran. Ich freue mich, dass die Leute so lange Spaß dran gehabt haben. Und andere werden wieder neue Ideen haben und vielleicht sogar was Besseres machen, keine Ahnung.
Ja, da geht dann eine Ära zu Ende.
Ja, es ist ja tatsächlich zum Wiener Spielefest, wenn wir es vorher angesprochen haben, damals war es die Antithese. Ne? Weil dort gab es damals keinen Platz für uns, weil die Organisatoren uns nicht für wichtig genommen haben und deswegen ist es eigentlich entstanden.
Ne? Also und jetzt habt ihr es unterwandert und jetzt sagt es
passt. Jetzt bin ich dabei und habe es unterwandert, so einfach ist es, ja. Bleib lange genug am Ufer des Flusses sitzen, dann treiben deine Feinde an dir vorbei.
Wege des Krieges. Ah, die Art davor, so ist ja. Kunst des Krieges, ja.
Also weit bin ich noch nicht. Ich habe mal angefangen zum Lesen, aber.
Macht ja nichts.
Ich warte auf den Film, glaube ich.
Den gibt es schon.
Nein, tatsächlich, ich muss es mal lesen. Irgendwann habe ich mal gesagt, du musst das lesen.
Es ist nicht so dick.
Nein, aber es ist sehr viel Buchstaben, sehr viel wenig Bilder und so weiter. Und das
bist du ja gewohnt.
Die Antithese zum Comic. Ich lese gerade was anderes.
Da lest wieder irgendwelche Gerichtsgutachten.
Nein, das war ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, was ich gerade lese.
Ich weiß es auch nicht. Aber man kann ja alles ausschneiden.
Okay, ich sag's jetzt und du schneidest es einfach aus. Ja. Ja. Ich lese zurzeit wirklich tatsächlich das Buch fachlich. Dr. Alt geschrieben in Deutschland, wo ich einfach wissen wollte, wie der Maßregelvollzug funktioniert, aber anhand der Klientenbewertungen quasi. Er hat gesagt, überall macht man Kundenbefragungen, dort nicht. Er hat das gemacht. Und das finde ich also für meine Arbeit sehr interessant. Als Rechtsanwalt. Da ist sehr interessant von der psychologischen Sicht her. Ja.
Drum lese ich das. Das würde für mich zum Beispiel unter Nachrichten fallen, die ich mir auch nicht anhöre oder lese. Es würde mich belasten in meiner Psyche, sowas lesen zu müssen.
Ja.
Ich lese aber du liest das ja beruflich.
Nein, ich lese freiwillig. Nicht einmal beruflich, weil ich müsste das nicht lesen beruflich. Ich lese freiwillig. Aber weil ich schon immer den Wunsch gehabt habe, dass ich in diese Abgründe schaue. Das ist auch der Grund, warum ich Anwalt geworden bin. Ich will solche Dinge sehen. Und darum dieses Wissen, ja, es ist unangenehm. Aber es ist irgendwie, da habe ich mehr diesen faustischen Ansatz, glaube ich.
Ich tue mir sowas schwer. Ich kriege das dann nicht aus mir raus. Das draht sich dann in mir rundherum und ich kriege es nicht aus meinem Hirn.
Ja, nein, das geht interessanterweise ganz gut.
Das fernhalten.
Mit anderen Sachen auch schwarz. Also mit Nachrichten zum Beispiel, das ist bei mir eher sowas, das löst jetzt kein Unbehagen zum Beispiel aus, aber ich weiß nicht, ob das bei dir tut, aber eher so stimmt es Aggression. Wenn man denkt, das ist so deppert, einfach was da rennt und so viele Leute, die von sich in Anspruch nehmen, sie sind gescheiter wie wir alle.
Ja.
Und das stört mich dann oft so, wenn man denkt, das ist irgendwie, ja, wobei ich jetzt dann auch keine Antwort drauf habe. Ja. Weil ich meine, man kann so sagen, ja,
aber ich habe immer den Verdacht, wenn wir unsere Politiker so anschauen, das sind alles keine Gamer.
Ja, das ist ja nicht.
Die spielen alle nichts. Weil wenn sie spielen täten, waren es nicht so, wie es sind.
Ja. Das stimmt. Wobei, das ist ganz sehr interessant, jetzt vom Gamen her, ich erlebe zwei Arten von Gamer.
Aha.
Das eine sind so mehr die Brettspieler, aber das ist nur meine subjektive Geschichte. Ja. Das ist schon so, das ist oft sehr taktisch und sehr stark in Richtung Gewinner. Also es gewinnt halt einer. Das ist
wie bei diesen Spielen.
Wie kann ich gewinnen? Ja. Was jetzt total spannend ist, diese Leute zum Zuschauen, weil die einfach so taktisch denken, das ist eine Freude. Und ich bin aber mehr so der bei Brettspielen sehr stark verliert, weil ich immer so diesen rollenspielerischen Ansatz habe. So, wir schauen, dass wir eine gute Zeit haben. Und es geht ums Abenteuer sozusagen. Also so mehr, ich bin mehr der kooperative Spieler und darum reißt es mir immer bei diesen Spielen, verliere ich immer, weil ich freue mich so, was da gerade am Tisch passiert, dass ich ganz vergieße, dass ich jetzt den anderen quasi reinhauen muss. Ja. Bei Munchkin geht's, weil das ist einfach eine Grundaufgabe. Aber sonst beim Rollenspiel irgendwie so, natürlich gibt's dann auch wieder Rollenspiele so mit guten Freunden, wo du dann nicht richtig in die Pfanne haust.
Ja, klar.
Das ist auch schön, finde ich. Also das, was so, da mache ich es dann natürlich.
Wenn ich das aufgreife, was du sagst, ich habe das extrem bei den Trading Card Spielern, weil die sind sehr, also wenn sie Turniere spielen oder sonst was, auf Optimieren aus, ihr Deck ins Maximum der Idee hineinzubringen. Und ich baue dann halt immer so, keine Ahnung, das Schönfrauendeck. Das sind dann halt immer Bilder von schönen Frauen, wo die Karten keine Synergie ergeben, aber es ist halt schön. Aber
es macht Sinn für dich.
Für mich macht es total Sinn. Und da habe ich das Erlebnis, was du hast bei den Brettspielern, habe ich bei den Kartenspielern eigentlich viel, viel mehr, weil ich da ganz anders tick, eher so wie du. Das heißt, ich habe eine Hintergrundgeschichte, wo ich mir denke, okay, das passt halt so. Aber gerade bei den Karten, wo die Karten sich gegenseitig engine-mäßig dann irgendwie aufbuddeln.
Ich habe letztens ja in Austrian Boardgame-Interviews. Und da war es auch so, dass man relativ schnell auf einen Konsens gekommen sind, im Sinne von, es gibt zwei Typen. Es gibt die Brettspieler und es gibt die Rollenspieler. Im Sinne von, deren brauchen ein fixes Regelwerk, auf das sie hinarbeiten können, oder in dem sie sich bewegen können. Und alle anderen machen einfach und nutzen, was sie für Möglichkeiten haben, was sie sich denken.
Ja, es gibt bei dem Rollenspiel auch crunchy Leute. Ne? Also das.
Shadowrun-Spieler, ja, kann immer nicht.
Ja, also es ist, Rollenspiel trennt sich ja mittlerweile. Es ist ein bisschen wie beim Heavy Metal, wo es extrem viele Unterarten von Heavy Metal gibt. Gibt es einfach bei den Rollenspielen mittlerweile, ich lerne täglich neue Begriffe für irgendwelche Rollenspiele, die non-violent, das ist jetzt also für mich extrem langweilig. Aber für andere,
non-violent.
Ja, da kämpfst du einfach nicht. Genau. Da gibt's nur cozy und Freundschaft und Friede und gut.
Selbst My Little Pony hat ja Reibungspunkte.
Ja, da kriegst du wenigstens Freundschaftspunkte bei My Little Pony. Aber es gibt dezidiert non-violent Games. Also ich kenne jetzt schon drei Rollenspiele, die in die Richtung gehen. Ich habe jetzt gerade wieder eins bestellt. Die punkten halt oft durch niedliche Grafiken und ist deswegen gar nicht so schlecht zu verkaufen. Ich würde es nicht spielen, aber.
Ich meine, und da ist immer die Frage, wie ist dann wirklich? Also, wenn man sich zum Beispiel anschaut, und da bin ich Gott sei Dank schon alt genug, Happy Tree Friends haben auch eine liebe Grafik gehabt.
Ja, das schon.
Waren aber brutal.
Die waren ziemlich brutal.
Nicht non-violent. Non-non-violent. Waren eher very violent.
Gut, nicht umsonst heißt mein Rollenspiel Dwarven Warriors, ne?
Ja, Dwarven Friends.
Dwarven Kuschler oder so, ne?
Was sind denn so non-violent Games? Das würde mich jetzt interessieren.
Ich kann es dir dann nachher zeigen. Ich habe sie gerade bestellt.
Wobei ich zum Beispiel sagen muss, ich spiele in letzter Zeit extrem gern so, das ist der Weinberger Thomas, lieber Freund von mir, der ist sicher auch bekannt. Ja,
freilich. Ja.
Der Leid halt. Der sehr stark die PBTA-Spiele spielt, also wo man so Moves hat oder sehr stark eben Erzählspiele, die oft sehr, sehr seltsame Themen auch haben, aber die jetzt, also wo ich diese Synergie wieder sehr interessant finde, du hast auf der einen Seite dieses Erzählerische und auf der anderen Seite kannst du mit diesen wenigen Dingen oft wirklich schön maximal spielen. Also muss ich das dann wirklich wieder verbinden. Weil das zum Beispiel wundert dich auch wieder. Weil ich kenne das auch früher, wenn man gesagt, ja, der Charakteroptimierer, dass er quasi nur auf die Werte geht. Aber wenn das stimmig ist, dann ist es wieder wahnsinnig beeindruckend. Also wenn der das nicht nur effizient macht mit dem Charakter, also sagt, okay, da habe ich jetzt den Zauber und das machen wir, sondern das auch gut umbringt. Ja. Wir haben zum Beispiel letzte Woche haben wir gespielt Skeletons RPG. Das ist ein Erzählspiel, da geht es darum, du bist vier Skelette, die in einem Dungeon stehen und darauf warten, dass Leute kommen, die das Grab quasi entweihen wollen. Und
also Xindl quasi, ne?
Was?
Xindl.
Naja, ich habe ja gesagt, du spielst endlich spielst du mit den Level 1 Gegner, ja?
Ja.
Und Aber das ist
die eigentlichen Helden,
die eigentlich,
sagen wir uns ehrlich.
Ja. Und das Coole ist, du kommst immer mehr auf der Hintergrundschicht drauf. Ja? Also es sind immer so Gedankenblitze, das ist voll lässig. Und was so schön war das, dass du verschiedene Begegnungen und auch Begegnungen, die hat der Thomas wirklich einbaut, da auch klassische Heldengruppen. Also das war, da haben wir eine Szene gehabt, die hat nur von Klischees getrieft. Ja? Und die hat immer so mit der Hand so gemacht, wie wenn man so einen langen Bart hätte.
Ja,
so.
Ja.
Das war super, ja. Und dann habe ich gesagt, endlich weiß ich jetzt, wie sich das Level 1 Skelett fühlt. Und sagst, das ist ein reiner Erfahrungspunkt. Ja.
Ja.
Und das war super. Ja. Aber das war ein ganz spannendes Erzählspiel. Cool. Und auch sehr tief
eigentlich. Fällt mir von der Idee schon.
Ja, nein, ist wirklich, also das ist extrem. Kann ich nur empfehlen. Mhm. Thomas hat es auch mit eigenen Ideen wahnsinnig gut aufgefettet. Und auch so mit so Fragen. Also das ist so wie bei Dread mit dem Jenga-Turm. Mhm. Du so Fragen, die so unangenehm sind, beantworten musst. Mhm. Das ist extrem cool. Und das gefällt mir in letzter Zeit wahnsinnig gut, muss ich sagen.
Ja, das Lustige. Rollenspiel fordert dann immer, aber immer auf einem anderen Level. Sehr gut.
Was spielst du aktuell für Rollenspiele, wenn du nicht an deinem System arbeitest?
Ich habe mich reduziert auf mein System jetzt. Mhm. Bin tatsächlich jetzt auch aus Zeitgründen, habe ich gerade nur Lust, mein eigenes zum Spielen. Wenn das dann fertig ist, bin ich sicher wieder offen, aber ich möchte es jetzt mal ausreizen.
Mhm. Du verkaufst quasi, du konsumierst nicht selber.
Genau.
Sag jetzt ein Strafverteidiger.
Ja, wenn du strandest im Kreativen, nagst an dir selber rum, so ist es.
Du hast ja dann an und für sich, wenn wir es vorher angesprochen haben, die Old Nerd News ja auch am Laufen mit dem Kelly.
Mhm.
Und das geht ja recht gut. Das machst du ja genau da.
Genau, das sind die Old Nerd News Studios.
Und weil das ist wöchentlich, glaube ich, oder?
Ui, das war zu hoch gegriffen. Wir haben ja jetzt eine längere Pause. Also wir haben schon 2 Seasons. Da sind wir eh ganz stolz drauf. Kommendes Jahr fangen wir mit der 3. Staffel an. Aber es ist schwer unregelmäßig, weil der Kelly sehr involviert ist in Beyond Level 1 natürlich. Das soll für die 3 Buben ja eine gewisse Größe erreichen. Und da ist er natürlich dann ernsthaft dahinter. Sehr logisch. Und da ist viel Arbeit. Deswegen bei uns, bei Old Nerd News, das ist ein reines Spaßprojekt. Das macht man so dazwischen, wenn Zeit ist. Und kurz vorher tun wir recherchieren, was vielleicht gerade Neues gibt. Ne? Ob das jetzt die schönsten Atomschutzbunker sind oder sonst irgendwas. Das sind Themen, die man heutzutage nicht so von der Hand weisen sollte.
Ist der Bildband in Planung?
Ja, ja, absolut.
Finde ich schön.
Schönsten Atomschutzbunker, da kannst du ein Bildband füllen.
Ich würde ihn kaufen, ja.
Mit Selbstausmalbilder, oder?
Nein, da gibt es echt tolle Fotos.
Selbstausmalbilder finde
ich super. Ja, ist schön. Du musst ja Zeit haben auch, ne? Atomschutzbunker, ja, musst du irgendwie die Zeit vertreiben. Ja. Aber mit welchen Tricks sie versuchen, sich dann der psychischen Belastung in einem Bunker leben zu müssen. Also es gibt ja tolle Bilder mit Swimmingpool und Sternenhimmel und künstlichen Wald. Also die menschliche Psyche musst du schon austricksen, damit du irgendwie durchkommst durch eine längere Zeit in so einem Bunker.
Also ich habe da mal eine Dokumentation gesehen, zu bunkerbezogene quasi. Wirklich, danke. Und zwar über die Alpenfestung, also das, was die Schweizer gebaut haben, die ja diese Verteidigungsanlage in die Berge eingebaut haben, mit so Chalets, die halt so Transformer-mäßig wirklich einfach ein Panzer sind, so in die Richtung.
Ja.
Und das aber wirklich, also bis aufs Holzbangel davor super ausschaut. Mhm. Und die haben sich nämlich auch extrem mit dem beschäftigt, quasi, wann die halt längere Zeit nicht rauskommen. Mhm. Also, da gibt's einen so einen super Bunker, wo du quasi nur mit einer Seilbahn irgendwie hinkommst und sagst, wie kannst du dann irgendwie weg da oder so. Und wie es die Räume dort streichen und wie das funktionieren kann. Und
nein,
so
ist ein Thema.
Also das ist schon, ja.
Farbe, fällt mir jetzt wieder was anderes ein. Farbe und Bäume sogar, lustigerweise. Tirana, wenn ich mich richtig erinnere, Albanien. Der neue Bürgermeister vor ein paar Jahren, wenn wir es gerade angesprochen haben, der hat darauf gesetzt, die Hausfassaden bunt zu streichen und Bäume zu pflanzen und hat mit dem alleine, wieder Psychologie, die Verbrechensrate um 20% gesenkt in Tirana. Außerdem einfach, weil es freundlicher ausschaut und die Leute nicht so arg drauf sind.
Außerdem ist das Klima besser, weil die Bäume für die Zirkulation und für die Kühlung sorgen und so weiter. Also das ist auch umwelttechnisch recht geschickt.
Okay, ich wollte jetzt nur auf die Psychologie raus.
Okay, Umweltschutz. Gesamtheitlich auch genau.
Ja, du bist ja der gesamtliche junge Mann. Das ist halt.
Wir haben ja vor im Auto nur ein sehr interessantes Thema gehabt, und zwar die letzte Folge der Dinos, wo es ja genau um das gegangen ist, wo man Bäume pflanzen möchte.
Die Serie, die Dinos.
Die Dinos, hervorragend. Aber die geht ja nicht gut aus, die Serie.
In Drachentöter nämlich habe ich die letzte Folge erzählt.
Ah, sehr schön.
Und habe gesagt, dass das damals für eine Kinderserie also ziemliche Themen eigentlich
gehabt hat. Ich habe schon geschaut, ja.
Vor allem die letzte Folge eigentlich ein Wahnsinn ist.
Ja, ja, das Wahnsinn.
Ist, das hat mich damals, also damals hat es mich geschreckt.
Mhm.
Und jetzt fasziniert es mich eigentlich.
Ja, Wahnsinn. Also gut, damals war mehr möglich.
Das ist ganz einfach. Das ist interessant, das haben wir nämlich auf der Herfahrt, das wir nicht aufgezeichnet haben, hätten wir aber vielleicht so in jetzt im Nachhinein. Wir werden es nachher nur mehr einsprechen. Ich erinnere mich noch genau, wer wann was gesagt hat.
Sowieso.
Und tatsächlich, dass das früher, also Kinderserien oder so Sachen einfach viel ja, mehr
hands-on. Sie waren weniger gewalttätig, dafür ja, waren es härter.
Also, und aufklärerischer.
Ja, ich auch, ja. Ich meine, die härteste Serie, die ich kenne, die absolut härteste Serie, ist bitte Niklas der Junge aus Flandern.
Mhm.
Kennt ihr die Folge? Das ist, der
kriegt sie,
nur ja. Wasch, die ganze Zeit, immer. Immer, wenn der halbwegs auf ist, dann, und in der letzten Folge stirbt er.
Mhm. Wie ja, war das so. Bei Perrin? Da stirbt der Hund,
ich hab, ja,
da stehen wir alle.
Ich habe weder Perrin noch Niklas so intensiv verfolgt. Ich habe eher Nils Holgersson verfolgt.
Ja.
Damals. Natürlich auch Biene Meier, ist eh klar, und die Klassiker.
Mhm. Wir haben ja viele Sachen, zum Beispiel eine meiner Lieblingsserien aus meiner Kindheit ist der Wiki. Wir haben ja viele Folgen von Wiki gar nicht gesehen, weil irgendwer entschieden hat, dass die zu arg sind. Und ich habe jetzt natürlich hab jetzt die Staffeln zu Hause und habe mir die Folgen alle angeschaut, die ich nicht gekannt habe, so Richtung gegen Ende der Serie. Und da gibt es also völlig arge Sachen, wie zum Beispiel die Frau vom Thury, glaube ich, die in Thury immer gekaut hat.
Ja, der Thury ist ja der Kleine, dann gibt's den.
Der Snorre ist der Kleine.
Ah, der Snorre ist der Kleine. Der Thury ist.
Thury ist der mit einem langen Kinn, glaube ich.
Ja, genau, das,
das müsste so, der Thury sein.
Romance mehr oder weniger haben.
Genau. Und Thury, seine Frau, hat ihm immer kaut.
Ja, genau, die
dritte. Und jetzt wollten ihm die ganzen Wikinger, wollten ihm retten. Und das ging nicht. Dann hat sie nämlich alle Wikinger kaut. Dann sind sie alle weggerannt vor ihr. Es war ein Versteckspiel und die war so arg. Alle haben Angst gehabt vor ihr. Hm. Und dann haben sie es erschreckt, indem sie einen Geist gebaut haben. Also Folgen, die kannst nicht einmal mehr drehen heutzutage. Oder die Muppets, die zwei Alten, die oben sitzen. Was die rausgeschoben haben, das kannst du heute alles nicht mehr machen.
Wobei ich bei den Muppets habe ich eher, lustigerweise, ich habe die Muppets lange kennen, sondern eher die Muppet Babies, also die halt im Zeichentrick waren, wo sie ja immer Filme eingeschnitten haben. Aber, aber auch so Star Wars und Ghostbusters und
okay,
so
weiter. Lustig.
Das war Kinderserien, da haben sie immer quasi, wenn die was gespielt haben, dann haben sie quasi immer das eingeschnitten.
Wirklich,
was? Und das war mir damals ein bisschen zu heavy, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da haben sie auch schon mal so Frankenstein eingeschnitten und so weiter. Also so kindgerechte Sachen.
Sehr schön.
Kindgerecht,
ja. Wobei man sagen muss, ich meine jetzt wenn du einen Disney-Film anschaust oder so, dann gibt es halt auch harte Sachen.
Naja, Bambi.
Bambi habe ich tatsächlich nie gesehen. Mhm. Also was ich kenne, ein Film, der mich damals schwer beeindruckt hat, ist Watership Down.
Hervorragend.
Der ist ja wirklich...
Den habe ich tatsächlich als Kind gesehen und der war echt hart, ja.
Ich weiß nicht, ob ich mir so Erwachsenen anschauen kann.
Ja, also ich möchte man schon noch... Watership Down war damals sehr, sehr cool, aber hart. Das ist auch so eine Geschichte.
Die Geschichte ist ein Wahnsinn. Also die gefällt mir total gut, weil es ja total schön emotional ist und so weiter, aber die ist echt hart.
Für mich war das Ende so... Es war ein trauriges Ende, aber auch ein versöhnliches Ende irgendwie.
Ja, genau.
Genau. Wie dann der Geisterhase herumhupft. Also, ja, toll, tolle Sachen.
Zwecks geschnittene Versionen, ich sage mal Captain Future.
Captain Future, ja.
Sie haben im Prinzip ja immer 4 Folgen gehabt im Original, das ja immer so abgeschlossenen Handlungsstrang gehabt hat. Und das deutsche Fernsehen, ARD, ZDF, inklusive ORF und SAF hat ja dann beschlossen, das zu reduzieren und man hat es ja dann nur gewusst, dass dazwischen was gewesen ist, als junger Zuseher, weil eben da eine Rückblende war. Mit da war irgendwas und hin und her. Und selbst in der DVD-Edition hast du das nie gehabt.
Wirklich?
Bis auf eine, da hat es wirklich alle 4 gegeben, ja. Aber das, ich habe mal ein Video dazu gesehen, dass das einfach so ein Beschluss war, dass gewisse Sachen schlichtweg nicht gezeigt werden. Oder auch Schnitte gegeben worden sind, dass sie, so wie Han shot first, so nach dem Motto, dass man diese Dinge auch umdreht und gewisse Entkräftungen macht.
Ah, ich hasse das.
Kinder können das ja nicht richtig erfassen oder das
genau.
Ist zu hoch und lauter so Sachen. Ja.
Das wäre zum Beispiel ein Gesetz, das ich machen würde, wenn ich noch Politiker wäre. Sachen dürfen nur so gezeigt werden, wie der Regisseur es rausbringt.
Dann gab es aber nur eine Blade Runner-Version.
Ich würde sagen, was heißt das für Blade Runner?
Das heißt für Blade Runner.
Recut, der Re-Recut, der Ultimate Cut, der Director's Cut.
Der 2000er Cut.
Ist aber alles vom selben Director. Ne?
Director's Upper Cut oder so.
Ja, Upper Cut, genau.
Und Side Cut und Down Cut.
Ja. Nein, das war für mich schon wichtig eigentlich, muss ich sagen. Wie heißt das, wenn irgendwelche Bürokraten irgendwas zerschneiden?
Ich glaube, dass das Problem ist, das, und das haben wir auch stellenweise bei, und ich weiß, dass das vielleicht ein heikles Thema ist, dass das ja immer wieder bei Kinderbüchern hat und so weiter, wo man sagt, die sind in damaliger Zeit, sind die publiziert worden, und aus heutiger Sicht sind die halt nicht mehr ganz zeitgemäß oder so. Das hat sich einfach weiterentwickelt. Und sollte man das jetzt irgendwie verändern oder verbieten oder so? Und das fällt halt immer ein bisschen für schwierig, weil ich glaube, dass dieser Kontext sehr wichtig ist.
Ja, absolut.
Also dass ich sage, ja, das gibt's, aber man muss es in den Kontext setzen und sagen, hey, das war früher so, und das bewerten wir heute so oder so. Dass das früher anders bewertet worden ist, das mit dem müssen wir sowieso leben, weil früher waren wir noch nicht da. Ne? Und das denke ich mir manchmal so, also ob jetzt sagen, das Beschneiden und ganz klare Meinungen, das ist schwierig, aber das ist natürlich auch ein schwieriges Thema, weil da kommt man ganz schnell in halt problematische Denkweisen und Meinungen rein, wo man dann ja in Richtung Gutheißung ist.
Ich scheue die Diskussion nicht, muss ich sagen. Beispiel vom Christian, mit dem ich damals den Verlag gehabt habe, der jetzt als Kinderbuchautor weitermacht, eines seiner schönen Bücher bei einem neuen Verlag untergebracht hat. Und da geht es um ein Krokodil, das gerne nach Paris wandern würde, um dort Tänzer zu werden. Hervorragende Geschichte, bla bla bla. Und der Verlag hat gesagt, das Wort Afrika darf in der Geschichte nicht vorkommen, weil das ist heutzutage nicht mehr so korrekt, keine Ahnung. Und da frage ich, was? Das Krokodil darf nicht aus Afrika nach Paris wandern wollen, sondern aus einem Land, das halt eine Wüste hat. What's the problem? Ja. Und das ist einfach, solche Sachen gehen mir sehr auf die Nerven. Diese Übervorsichtigkeit, das vertragt's nicht. Ja, das geht einfach nicht.
Ich glaube, dass man da halt auch ständig Meinungsfilter betreibt, halt sehr unkritische Menschen unter Umständen heranerzieht, was dann gesamtgesellschaftlich problematisch werden kann.
Ich weiß nicht, ob das so ist, ob sich die Leute, die jetzt die ganze Zeit herumeiern wegen Begrifflichkeiten, dann nicht auf andere Begriffe stürzen, ob die aufhören, wenn gewisse Sachen, oder ob sie sich was Neues suchen. Ich glaube, das liegt in deren Naturell. Dann ist halt die Farbe blau plötzlich nicht mehr okay für einen Kugelschreiber. Oder
finde ich aber auch okay, weil ich Blau noch nie gut gefunden für einen Kugelschreiber.
Ja.
Also generell. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja. Ich hatte letztens die Diskussion, dass ja ein Spiel ja ein Problem ist, ein Brettspiel, weil ja zwei Parteien gegeneinander einen Konflikt austragen, und der Konflikt wurde dargestellt mit einmal roten Figur und einmal blauen Figur.
Skandal. Auf Boardgame Geek habe ich eine super Kritik zu Spirit Island gelesen. Ein-Sterne-Kritik, und ich habe mir gedacht, okay, lese ich mir jetzt mal durch. Das war ein Amerikaner aus dem Cotton Belt, ein schwerer Christ, der geschrieben hat, wenn man Spirit Island spielt, soll man sich bitte bewusst sein, dass die Siedler, die da auf diese Insel kommen, ja Gottes Wort verkünden wollen, und dass man die Spieler, die jetzt die Naturgeister spielen, ja dann eigentlich des Teufels sind, weil die Prediger von der Insel wieder weg.
Ernsthaft?
Ja. Bah, und das liest du halt dann auf Boardgame Geek. So ist es. Ein-Sterne-Bewertung. Ich meine, in dem Fall...
Das heißt, du lässt den anderen gewinnen, oder?
Es ist halt, wie soll ich sagen, für Brettspieler dann eher ein Amüsement. Aber du siehst halt schon, wobei, des Geistes Vater. Ne?
Ja, wobei da jetzt, ich sage mal so, das ohne das jetzt irgendwie rechtfertigen zu wollen, aber das für mich vielleicht auch ein bisschen mit der, sage ich mal, Spielekultur sogar zusammenhängt, weil, also was ich so weiß, aus Brettspiele-Podcasts und so weiter, es wird ja sehr stark zwischen US-Games und Euro-Games unterschieden, und die Euro-Games zeichnen sich ja dadurch aus, dass quasi Function over Form ist. Das Beispiel wird immer genannt, so Mühle oder Mensch, ärgere dich nicht. Du hast halt Mandeln, da gibt's keine Hintergrundgeschichte dazu, und du fährst halt und du folgst Spielregeln, während die US-Games sehr stark Geschichten brauchen. Du hast diese kooperativen Spiele ja sehr stark im US-Bereich, wo du sagst, okay, du hast jetzt da voll das Universum und voll die Mandeln und so weiter. Also, wenn ich von dem Eck komme und dann halt vielleicht nur jetzt von gewissen Dingen sehr stark überzeugt bin, dann habe ich vielleicht eher die Meinung, weil bei uns wird man sagen, na ja, es hat halt eine Geschichte, das Spiel. Es ist schön, aber es hat halt eine Geschichte, so in die Richtung, ja. Und, aber ich denke mir jetzt zum Beispiel, ich bin ein großer Fan vom Firefly Board Game. Und das Firefly Board Game ist für mich
aber deswegen... Aber natürlich mit den Erweiterungen.
natürlich mit den Erweiterungen, die ich alle beim Planetary gekauft habe.
Weil ohne Erweiterungen ist das Spiel noch nicht so gut, wie es dann mit den Erweiterungen
ist. Genau, und wichtig ist, dass man die Erweiterungen beim Planetary kauft. Nein, sie sind... und das ist also da ist zum Beispiel so, das war jetzt für mich, da bin ich jetzt auch zu viel Rollenspieler, ja, jetzt irgendwie halt nur, also von der Spielmechanik her nicht so herausfordernd, zwar interessant, aber nicht herausfordernd, aber halt, weil die Geschichte halt dahinter ist, weil das halt das ist. Das würde mit einem generischen Universum nicht funktionieren. Aber es gibt da andere Spiele, wo ich das Universum so genial finde, dass sozusagen für mich die Regeln wieder wurscht sind. Aber es gibt da Spiele, die für mich von der Mechanik her so genial sind, dass ich gar keine Geschichte brauche. Also zum Beispiel Bekannte von uns haben das Spiel Tack.
Mhm.
Und das spielt man zu viert, kann potenziell Beziehungen zerstören und ist einfach super. Aber das sind halt Steiner, Kugeln, die du auf ein Holzbrett umeinander schiebst. Aber das ist die Mechanik so genial. Und ich glaube, je nachdem, ob du jetzt mehr auf die Geschichte...
Tack ist ja relativ schwer zu bekommen, aber in welchem Fachhandel könntest du dir vorstellen, würdest du Tack kaufen, wenn du Tack kaufen wolltest?
Ich würde jetzt einmal sagen Planetary. Schön, dass wir keine Verbrauchinformationen haben. Aber du hast Tack sozusagen.
Ja, genau.
Weil wir ja vorher geredet haben über Spielmechaniken und so weiter. Mhm. Und du hast gesagt, dass die amerikanischen Spiele sind da eher storylastig.
Ist meine Beobachtung, ja.
Gloomhaven ist sehr stark storylastig. Frosthaven ist doppelt so schwer wie Gloomhaven.
16,2 Kilo, sage ich dazu.
Ja, und 10 Kilo oder was hat das?
War Gloomhaven selber.
Ah, ihr redet jetzt nicht von der Komplexität, sondern tatsächlich von der...
Vom Gewicht.
Von der Tonnage.
Ja, genau. So also sprich, wenn du das mitnehmen willst, nimmst du ein Taxi bis zum Auto.
Einfach am besten so, ja.
Ja, bist du aber gewohnt, wenn du Shadowrun spielst, hast du ja immer deine 5 Kilo V6 dabei.
Ja, aber 5 Kilo V6 sind leichter als wie 17 Kilo.
Wenn du die gescheiten beim Planetary kaufst, nicht.
Die Stollkugeln, die man einfach zu haben.
Die Gurden.
Die Gurden, ja. Weißt du, ich gehe immer zu ihm, zum Planetary, und dann sage, du, ich brauche Würfel, aber von die besseren.
Und dann, ja, unterm Laden.
Genau, und dann hat er dann schwer das so auf und dann, ja, so muss man sich das vorstellen, tatsächlich erinnern.
Na, von sich aus wollte ich das vergehen. Und zwar, Gloomhaven hat ja ein Rollenspiel angekündigt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht einmal, ob das schon verfügbar ist oder nicht.
Ja, noch nicht.
Aber zumindest hat es eine sehr interessante Mechanik, weil es möchte ja komplett auf Würfel verzichten. Was es für Rollenspiel ja nichts Neues ist, weil das, wir wissen, das ist für Dread und so weiter.
Ja, ja.
Aber was ist deine Meinung zu dieser Mechanik?
Meine Meinung zu der Mechanik ist, dass Rollenspieler experimentierfreudig sind und dass es immer nur an der Welt hängt, an der Welt und an der Grafik hängt, ob ein Spiel bei den Leuten angenommen wird und ist. Das ist der Punkt. Warum habe ich die Grafik jetzt nur eingeschoben? Weil ich zum Beispiel Rollenspiele wie Symbarum, die Grafik hat die Kunden gebracht.
Mhm.
Also der Artworker, der verkauft eigentlich die Bücher. Die Geschichte gefällt mir auch gut, aber wenn er nicht mit seinen Bildern die Leute da hineinziehen würde, Wahnsinn. Arges Beispiel.
Es gibt ja nur ein arges Beispiel. Tales of the Loop.
Things from the Flood, und es kommt jetzt das noch Produkt von dem bald in den Laden.
Mhm.
Weil die haben Kickstarter, glaube ich, gerade fertig gemacht, oder? Kickstarter ist auch geschlossen, wenn so ist.
Ja, da fängt dann mein Beobachtungszeitraum an. Ja. Crowdfunding bin ich noch nicht dabei.
Mhm. Symbarum, ja, absolut.
Wahnsinn.
Es ist irre, also es ist auch das System nicht schlecht, aber es gibt bessere. Die Adaption auf die 5.de. Ist, glaube ich, vielleicht eine der besseren Lösungen gewesen, grundsätzlich.
Ja, Wahnsinn. Aber bei dem ist mir halt extrem aufgefallen. Die Leute machen das Buch auf und sagen, arg. Und dann nehmen sie es.
Das war ja beim Ding genauso. Es gibt ja das, machen wir in das Kassen. Also ein Horror-Setting von Deutschland, von einem deutschen Marketing-Menschen. Das waren so 2-3 Bände. Meteor ist, habe ich gefallen, es gibt nur mehr
Deutsches Rollenspiel von der Marketing-Experten, richtiges Mindset in 10 Tagen.
So in die Richtung, ja.
Würde ich jetzt einmal sagen.
Aber im Endeffekt, es gibt wirklich nur mehr Europa und das war's und dann rennen lauter Zombies umeinander.
Oder meinst du die Genesis?
Nein, nicht die Genesis.
Oder war auch ein cooles Artwork gehabt, muss man sagen.
Oder war das die Genesis? Doch, es war die Genesis, ja.
Aber die Genesis hat wieder das Problem vom Cover, weil es hat kein Cover.
Ja, aber die
Bildung... Viel weiß.
Ja, aber das...
Ja, weil die bei
welcher Einzelhändler, der auf sich hält, löst die Originalverschweißung von The Genesis?
Ja, stimmt. Das tust du dann nicht. Nein, aber stimmt, du musst, es ist eigentlich wie bei Bircher. Also wie bei Romane und so weiter, ich habe mir schon Romane gekauft, weil man einfach das Cover, weil es interessant
ist. Ja, total.
Dann brauchst du einen guten Klappentext hinten, der wirklich so dieses Animierende hat und dann idealerweise drinnen einfach nur gutes Artwork. Und das stimmt schon. Also wenn du Rollenspielbücher hast, die ein schönes Artwork hast, das nimmst du einfach mit, weil du sagst, hey, ich weiß nicht, ob ich jemals spüre, aber das brauche ich einfach.
Ja. Es erinnert mich ein bisschen an die Vinylschallplatten, die jetzt wieder groß im Kommen sind. Früher hat man ja Musik eingekauft anhand vom Cover. Das ist so. Also die Genre Heavy Metal, okay, aber dann war es das Cover, wenn ich eine neue Band ausprobiert habe.
Oder die aufklappbaren Covers damals.
Zum Beispiel, gell.
Wobei das auch schön finde irgendwie, dass jetzt, wo sozusagen jetzt, also die CD sich mehr oder weniger abgelöst hat. Und was ich bei Schallplatten so schön finde, ist das, dass die ja mit dem, also das Vinyl ja auch einfärben können. Und dass jetzt einfach schon Platten gibt, wo einfach die Platten an sich einfach wahnsinnig schön ist.
Naja, und du sprichst da mit einem Sammler. Also jetzt gerade.
Das ist das, was mich so fasziniert als Nicht-Sammler, weil bei den CDs war es immer so, da hast du diesen Aufdruck gehabt. Mhm. Das war eh schön. Der hat irgendwie lässig sein können, aber es war ja trotzdem ein Aufdruck.
Ja, ja.
Das letztens gesehen, wie die so eine Vinyl-Schallplatte einfach produzieren.
Ja, Kunstwerk.
Und dann einfach wirklich so mit die Farben ein und so besprenkeln und so. Also du kannst einfach mit dem Träger an sich viel mehr machen. Und das ist schon toll, finde ich.
Wie der Vinyl-Record-Store-Feiertag, den du normalerweise immer anvisierst, wenn du Sammler bist, wie meiner einer. Und vor 2 Jahren, glaube ich, war ich dort wieder und habe mir Platten gekauft, Helter Skelter von Mötley Crüe. Platte aus meiner Jugend, hervorragend. Ja. Und eben auch so, wie du sagst, wunderbar mit den 4 damaligen Darstellern der Band eingefärbelt. Und dann ist drauf gestanden, 40-jähriges Jubiläum dieser Scheibe. Und dann bin ich mir echt alt vorgekommen. Solche Jubiläen sind nicht schön.
Ja, das ist bei mir, ich denke mir das auch letztens, also das ist...
Hast du Halloween kennt, natürlich?
Ja, klar.
Ich habe noch die Bildplatte zu Hause von Keep of the Seven Keys Part
1. Schau doch.
Haben wir geschenkt gekriegt zum Geburtstag, ja.
Ist aber schon älter jetzt, ne?
Ist 30 Jahre her.
Ja, eben, ja. Sag ich doch.
Ja. In etwa, ja.
Weil jetzt gibt es ja relativ viel schon in die Richtung. Für einen Sammler ist das gut. Aber der Wert ist natürlich für die alten Sachen um einiges höher.
Wenn man so über irgendwie schon eine gewisse Verbindung zu Platten. Jetzt aber nicht aus Musikgründen, sondern tatsächlich, wie ich klar war, haben wir Märchenschallplatten.
Oh gemacht. Ja.
Und das ist schon, was du. Und dann, das Schöne war das, das habe ich dann auch selber bedienen können. Du guckst dann einfach wo drauf, sonst du es auffällig bist und so weiter. Dann knistert das am Anfang so. Das hat eine ganz andere Haptik. Und da kann man erinnern, meine ersten 2 Platten waren eigentlich, also das eine waren die 3 Musketiere und das andere war in 80 Tagen um die Welt, weil das so Hörspiele und das hat mich einfach fasziniert. Die
Hörspiele waren super damals.
Das umdrehen müssen mit der B-Seite, das ist toll. Das hat mir echt gedacht.
Ja, was war das bei mir? Die 3 Federn, Märchenschallplatte, sehr lehrreich natürlich auch. Und Winnetou. Das waren meine ersten
Hörspiel-Schallplatten. Sindbad. Wobei, das war eher so eine Mischung mit Sindbad und ein paar andere Geschichten, mit die Tim Thaler und so weiter. Und das zweite war, also Märchen mit, was waren das? Ich weiß nicht mehr, welches Märchen das war, vom Namen her, es ist um das gegangen, dass 4 Brüder, Dorf, mehr oder weniger, aus Vorsteher waren oder so, und nachdem jeder gestorben ist, weil sie haben in den Mond gesponsert, mehr oder weniger, ist bei jedes Mal, wenn wer gestorben ist für die Brüder, ist ein Viertel vom Mond mit denen begraben worden. Und zum Schluss sind sie halt dann im Finstern miteinander gerannt.
Super.
Apokalyptisch.
Ja.
Das merke ich tatsächlich nicht.
Ja, es ist...
Muss jetzt eine ödere Version von die Grimms.
Das ist ja schon sehr, sehr lange her, weil es war schon Platten.
Schau, was aus uns geworden ist, sage ich mir dazu. Das 3 Fragezeichen, muss man sagen, haben wir nur als Kassetten gehabt.
Ja.
Gab es damals als Vinyl nicht, glaube ich.
Also Pumuckl, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, das sind alles nicht mehr Kassetten.
Alles Kassetten, gell.
Ja, Antenna waren auch noch Kassetten.
Über Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, ein Shared Universe übrigens, hat es dann ein Crossover gegeben, war ein Highlight, muss ich sagen. Ich habe Crossover, das habe ich schon immer
mehr. Wahnsinn.
Da hat der Benjamin Blümchen die Bibi Blocksberg daheim besucht. Mehr ist auch, glaube ich, nicht passiert auf der Kassette.
Ich finde, unser Wissen ist extrem breit aufgestellt und hat eine gewisse Tiefe auch.
Danke.
Ob es die Hörer natürlich nachvollziehen können?
der eine oder andere. Oder
ich würde jetzt dann schon gegoogelt werden. Ja.
Ja. Das was lustig. Zum Geil, über was reden die da?
Das ist ein Blöckchen, der ist der Haberer. Ja,
ja, im Endeffekt muss ich jetzt fast sagen, man müsste fast, oder wir werden durch diese Episode den Old Nerd News fast ein bisschen gerecht werden, im Sinne von, wir reden sehr viel über sehr viele alte Sachen.
Ja, das sind also, wenn alte Männer zusammenkommen,
wird über die Vergangenheit
geredet. Reife Themen. Ja, stimmt, du bist noch nicht alt, bist nur reif. Ja.
Ich befinde mich jetzt gerade auf der Queste, weil ich muss jetzt das Funfact einstreuen, weil ich es schon vorher dreimal gesagt habe vor der Aufnahme, der Planet Harry, also der Harry und ich haben am selben Tag Geburtstag.
Ja, ist richtig so.
Und wie der Stephen King.
Und ich finde, jeder, der es sich richten kann, sollte an dem Tag Geburtstag haben.
Der nämlich an unserem. Ja. Sollten mehr Leute an unserem Tag Geburtstag haben.
Genau.
Und ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen wollte.
Ganz egal.
Ah, Geburtstag, ja.
Das Geburtstag,
ja. Genau. Ich bin jetzt 41 geworden und ich befinde mich quasi auf dieser Queste bis zu unserem Geburtstag,
ja.
um die Frage zu beantworten. Nach dem Leben, dem Universum, dem ganzen Rest. Wenn ich dann 42 bin, würde ich es wissen.
Auf alle Fälle sage ich mal danke dafür, dass du uns empfangen hast.
Ja, ich freue mich immer, euch zu sehen, erstens. Und zweitens, wenn wir was Lustiges gemeinsam machen, noch mehr. Was die Leute ja nicht sehen, ist, wie viel Hightech dahinter steckt, hinter diesen Aufnahmen.
Ja. Sie hören es dann.
Ja, hoffentlich.
Sie hören es dann, ja.
Ich glaube, er hat von der virtuellen Ausstattung bei Herinnen gesprochen.
Der Wahnsinn. Der Wahnsinn, ja. Das ist voll.
Wir werden uns sehen, spätestens dann auf deiner abschließenden Con.
17. März, Vienna Fantasy Gaming Convention. Ich freue mich schon. Wird ein Meet and Greet, glaube ich, ein gemütliches Zusammensein und ein Austauschen mit eben auch dort Interviews führen. Es sind ja alle möglichen Podcaster auch dort. Dann könnt ihr euch mal gegenseitig interviewen und Filmaufnahmen werden wir machen. Ich glaube, es wird ein lustiges und schräges Festival.
Ich danke dir.
Ich danke euch. Welcome, welcome.